Herzlich willkommen zu unserer Talksendung. Ich bin Rüdiger Enders aus dem Büro von Radio Horeb in Kevelaar und ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Bei Radio Horeb hören Sie die beliebte Serie Pfarrei der Woche. Wir stellen Ihnen heute die Gemeinschaft der Gemeinden St. Servatius Selfkant vor. Radio Horeb wird dort am kommenden Sonntag zu Gast sein, um die Heilige Messe um 10 Uhr zu übertragen. Ich lade Sie ein, liebe Hörerinnen und Hörer, uns zu besuchen oder über das Radio am Gottesdienst teilzunehmen. Wir möchten die Gemeinden näher kennenlernen und haben heute dazu Herrn Pastor Roland Bohnen bei uns auf Sendung. Seien Sie herzlich gegrüßt, sehr geehrter Herr Pastor Bohnen.
Guten Tag.
Wir freuen uns darauf, am kommenden Sonntag bei Ihnen im Selfkant zu Gast zu sein und dürfen aus der Pfarrkirche St. Gertrud in Tüden bundesweit die Heilige Messe übertragen. Selfkant ist die westlichste Gemeinde Deutschlands und liegt direkt an der deutsch-holländischen Grenze. Welchen Einfluss hat die Lage des Ortes auf das Leben hier?
Ja, die Menschen hier leben schon lange in dieser Grenznähe. Es gibt sogar hier eine Besonderheit, dass nach dem Zweiten Weltkrieg dieses Gebiet nach Holland geschlagen wurde und erst 1963 der Selfkant wieder an Deutschland zurückgegeben wurde. Von daher haben ältere Menschen noch holländische Schule besucht. Und man hat eben sehr viel auch Ehen, Familien, grenzübergreifend, das also man auch hier viele niederländische Bürger hat, die hier wohnen, die hier günstiger Grundstücke haben kaufen können. Also man lebt ja praktisch sehr freundschaftlich miteinander, Deutschland und Niederlande.
Was macht Selfkant oder den Selfkant, abgesehen von der Lage, Ihrer Meinung nach besonders?
Also für mich ist schon besonders, dass es, wenn man es so sagen kann, ein bisschen heile Welt noch ist. Also ein sehr viel sozialer Zusammenhalt, dörflicher Zusammenhalt, viele Vereine, also vieles, was vielleicht in Städten oder an anderen Orten nicht mehr funktioniert, funktioniert hier noch besser. Nachbarschaften, eine große Freundlichkeit auch, ein gutes Miteinander und sogar jetzt neuerdings mit den Flüchtlingen auch eine sehr große Offenheit, Integrationsbereitschaft, viel Hilfe und Unterstützung, die Flüchtlinge auch hier bei uns erfahren und wo wirklich auch schon viele Freundschaften zwischen Familien entstanden sind. Also so ein menschlich schönes Milieu. Ich habe auch schon von Leuten gehört, die eine Zeit lang in der Stadt, in der Großstadt gelebt haben, die dann wegen der Kinder wieder zurückgekommen sind in den Selfkant, weil sie sagten, hier haben die Kinder es doch besser. Wir haben auch 3 katholische und 2 gemeindliche Kindergärten. Also auf jeden Fall, alle Kindergärten sind gut, aber in unseren katholischen ist natürlich wirklich nochmal ausdrücklich wirklich christliches Leben spürbar und erfahrbar, auch für die Familien. Gute, wirklich gute Beziehungen zu den Grundschulen, da ist auch noch religiöses Leben spürbar und sogar auch der Zusammenhalt, die Verbundenheit zwischen Vereinen und Kirche wird hier noch sehr, also relativ aktiv gelebt. Also dass Vereine, wenn die eine Feierlichkeit haben, dann fordern die, dass auch ein Gottesdienst gefeiert wird und eine heilige Messe und dass der Pastor auch dabei ist. Also man muss sich nicht aufdrängen, sondern eher ist es umgekehrt, dass die Vereine vielleicht noch mehr Gottesdienste sich wünschen und man dann immer gucken muss, wie man alles leisten kann.
Ja, das kann ja ein Grund werden oder ein Grund sein, den Selfkant einfach mal aufzusuchen. Wenn man hier ist, gibt es etwas, was man unbedingt gesehen haben sollte?
Also ich denke jetzt natürlich an unsere kirchlichen Angebote. Ansonsten, wenn man mehr weltlich denkt, dann würde ich sagen, es ist auch landschaftlich schön. Es ist auch gerade in der letzten Zeit viel mit Tourismus gemacht worden, seit die Grenzen offen sind auch sehr viele neue Wanderwege, Fahrradwege angelegt worden. Man kann sich hier wirklich echt schön aufhalten. Ich selber fahre auch leidenschaftlich gerne mit dem Rad, auch größere, längere Touren. Und da ist das hier schon ein echt guter Standort. Aber ansonsten, ja, wie gesagt, wir haben neben den traditionellen kirchlichen Angeboten, die durch den Priestermangel bedingt natürlich etwas weniger geworden sind als früher, haben wir aber auch ganz wunderbare neue Angebote. Wir haben zum Beispiel jeden Sonntagabend eine heilige Messe, die mit einer Lobpreisband gestaltet wird, mit moderner Lobpreismusik, so wie man das aus der charismatischen Erneuerung kennt. Wir haben den ersten, zweiten und dritten Freitag im Monat Gebetsabende, die auch mit der Lobpreismusik gestaltet sind, die sehr tief gehen, sehr berühren. Also da sind schon Dinge, die hier bei uns möglich sind, die man hier bei uns kennenlernen kann, die man nicht unbedingt überall findet.
Die Pfarrkirche St. Gertrud, aus der wir die Heilige Messe übertragen, gehört zur Gemeinschaft der Gemeinden St. Servatius. Wer war dieser Heilige, der Schirmherr der Gemeinschaft ist?
Ja, der Heilige Servatius war Bischof von Tongern schon im 4. Jahrhundert und ist dann später nach Maastricht gegangen. Dann ist Maastricht seine Bischofsstadt geworden. Da ist er jetzt auch begraben. Das ist ja hier in der Nähe. Und wir haben damals, als wir die Gemeinden zur Gemeinschaft der Gemeinden zusammengeschlossen haben, einen Patron gesucht. Wir wollten nicht nur GDG, also Gemeinschaft der Gemeinden Selfkant heißen. Wir wollten einen Namen haben, den man damit verbindet. Und dann dachten wir, wir suchen einen lokalen Heiligen, einen, der hier in unserer Region auch eine gewisse Bedeutung hat. Und deswegen kamen wir da auf Maastricht und auf den Heiligen Servatius.
Seit wann gibt es die Gemeinschaft der Gemeinden und wie ist sie entstanden?
Also ich bin 1996 im Oktober hier als Pastor gekommen, damals nur für die Pfarren Safeln, Höngen und Süsterseel. 1997 bin ich dann beauftragt worden, zwei weitere Pfarren dazuzunehmen, Wehr und Helensberg. Dann kam ein Kollege, der Pfarrer Ralf Schlösser, der kam nach Tüddern und Millen. Und dann haben wir schon angefangen, zusammenzuarbeiten. Wir haben gemeinsam die Besprechungen im Seelsorgeteam gehalten. Und dann haben wir uns damals schon überlegt, dass wir beginnen mit dem Zusammenschluss zur Gemeinschaft der Gemeinden. Das war damals vom Bistum noch nicht verpflichtend. Wir sind also praktisch da, wenn man so will, dem Bistum etwas entgegengekommen und haben das dann schon gegründet. Und später kam dann die Pfarrer Hafert mit der Gemeinde Schallbruch noch dazu und Isenbruch, als der dortige Pastor gestorben war. Und damit war dann eben der Selfkant komplett als GDG. Und da ist damals auch ein GDG-Vertrag sogar unterzeichnet worden. Und die Verwaltung des Personals ist auch in einen sogenannten Kirchengemeindeverband, KGV abgekürzt, zusammengefasst worden. Aber trotzdem haben alle Gemeinden noch ihre Selbstständigkeit. Jede Gemeinde hat ihren eigenen Kirchenvorstand, der eben außer dem Personal sich dann um die anderen kirchlichen Dinge kümmert. Und Pfarrgemeinderäte gibt es nicht mehr überall, aber es gibt überall Ansprechpartner, die dann speziell für die kleine Gemeinde zuständig sind und gleichzeitig dann im großen GDG-Rat mitarbeiten.
Herr Pastor Bunn, was heißt das eigentlich und was bedeutet es in der Aufgabe geistiger Leiter eines so großen Gemeindeverbandes zu sein?
Also meiner Meinung nach ist das Wichtigste, dass man gute Mitarbeiter hat, also dass man nicht alles selber macht. Ich habe zum Beispiel, das hat sich einfach im Laufe der Zeit ergeben und das empfinde ich auch als Gottesgeschenk, gute Mitarbeiter im Verwaltungsbereich, so dass ich mich um Personal und sonstige Verwaltung nicht kümmern muss. Ich kann sogar eben noch mehr Seelsorger sein, auch für kirchenamtliches Personal. Und am Anfang war es ja so, dass Ehrenamtliche nur in ihrer eigenen Gemeinde bereit waren, was zu tun. Inzwischen ist das längst nicht mehr so. Also Kommunionvorbereitung, Firmenvorbereitung, sogar Taufvorbereitung für Erwachsene. Das ist alles auf Pfarrverbandsebene organisiert und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind auch durchweg bereit, das Ganze des Pfarrverbands in Blick zu nehmen und nicht nur ihre kleine Dorfpfarrei. Und das wächst auch immer mehr in diese Richtung. Also gute Mitarbeiter zu haben, technisch könnte man ausdrücken, mit Multiplikatoren zusammenarbeiten. Aber die müssen natürlich auch loyal sein. Also es muss auch eine geistige Verbundenheit dann da sein. Und das erreichen wir dadurch, dass wir möglichst jede Sitzung oder jede Besprechung auch mit einem Bibelgespräch und mit einem geistlichen Austausch beginnen, so dass wir auch da wirklich in dieser Hinsicht geistlich am selben Strick ziehen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb und hören das Interview zur Pfarrei der Woche. Heute mit meinem Gast, Herrn Pastor Roland Bohnen aus der Gemeinschaft der Gemeinden Selfkant. Lieber Herr Pastor Bohnen, eingangs haben wir über den Ort Ihres Wirkens, die Seelsorgeeinheit und über die Entstehungsgeschichte und Aufgaben gesprochen. Wenn man auf die Internetseite der Gemeinschaft der Gemeinden schaut, erkennt man ein erstaunliches Angebot. Gemeindemessen, Familienmessen, Beichtgelegenheit, Jugendtreffs, eucharistische Anbetung, Bibelkreisen, Wallfahrten. Zusätzlich gibt es, und das ist außergewöhnlich, Leben im Geistseminare, die charismatische Erneuerungsbewegung der katholischen Kirche, das Magdalenengebet, christliche Filmangebote und XLT. Können Sie unsere Hörerinnen und Hörer kurz erläutern, wie dieses Vielfaltangebot entstanden ist und an wen es sich speziell richtet?
Ja, also generell richtet es sich natürlich an alle. Wir freuen uns ja immer, wenn viele kommen, wenn sich viele beteiligen. Ich würde nicht irgendwie Leute ausschließen. Gleichzeitig ist natürlich auch ein wichtiger Aspekt, neue Wege zu beschreiten, um die Leute, die vielleicht mit den traditionellen Wegen nicht mehr so gut zu erreichen sind, dann eben auch über neue Formen und neue Wege zu erreichen. Also die Vielfalt setzt sich im Grunde genommen aus zwei Strängen zusammen. Der eine ist eben das, was traditionell in unseren Gemeinden gewachsen ist, wobei das natürlich sich auch entwickelt. Beispielsweise hat einer unserer Kirchenchöre vor kurzem einen Taizé-Gottesdienst gestaltet, der sehr, sehr gut besucht war mit vielen Gesichtern, die ich sonst nicht regelmäßig in der Kirche sehe. Also das war schon echt missionarisch und auch wegweisend. Also das heißt, auch die traditionellen Dinge, die entwickeln sich, aber gleichzeitig parallel dazu ist dann eben auch viel, was in der im Bereich charismatischer Erneuerung oder geistlicher Erneuerung entstanden ist. Das hat natürlich mit mir zu tun, weil ich selber auch meine eigene ganz persönliche Berufung als Priester durch die charismatische Erneuerung empfangen, also bekommen habe, was ich als ein ganz großes Geschenk empfinde und weswegen ich so bin, wie ich bin. Und also wirklich auch, dass ich so sehr, sehr glücklich bin in meiner Berufung, sehr optimistisch bin in meiner Berufung. Manchmal tut es mir so weh, wenn andere Christen, Katholiken, auch Priester vieles so negativ sehen. Ich sehe immer so das Positive, Hoffnungsvolle. Man kritisiert das sogar an mir. Ich hätte eine zu rosarote Brille, wird mir manchmal vorgeworfen. Also ich verdanke dieser charismatischen Erneuerung meine eigene Berufung und wirklich sehr, sehr viel, dass ich so Priester sein kann, wie ich jetzt bin. Und das kommt ja auch der Gemeinde und den Gemeinden auch im traditionellen Bereich zugute. Aber dadurch habe ich natürlich auch immer gerne zugelassen, dass noch zusätzliche Angebote, zusätzliche Gottesdienstformen in unserem Gemeindeleben ja einen Platz bekommen haben. Und da hat sich im Laufe der Zeit eben viel entwickelt.
Radio Horeb wird im Rahmen der Übertragung zur Pfarrei der Woche auch einen XLT-Abend am kommenden Samstag ab 20.30 Uhr live übertragen und wir freuen uns schon darauf. Herr Pastor Bohnen, was ist ein XLT-Abend, Gebetsabend und wie oft wird er in Ihrer Gemeinde begangen?
Ja, das Wort XLT, das stammt vom Englischen. Wir haben das, heute würde man modern sagen, das Format abgeschaut aus der englischen, amerikanischen Jugendbewegung Live Teen. Und da ist das eine Abkürzung für Exalt. Wobei das LT natürlich da auch die Abkürzung für Live Teen ist und XLT wird dann auch so, soll dann das Wortspiel sein wie Extreme Live Teen. Also wir hatten hier auch mal für viele Jahre ein Live Teen Programm. Und das hat sich daraus noch erhalten. Wir haben damals gedacht, sollen wir das den Namen ändern? Aber wir haben den Namen bewusst beibehalten, weil er eben jetzt schon eingebürgert war. Also Exalt ist Englisch für erheben, Lob preisen. Also es soll ein Lobpreisabend sein. Wir beginnen mit Lobpreis, mit moderner Lobpreismusik, mit der Band gestaltet. Dann kommt immer ein Glaubenszeugnis von irgendeinem, den wir vorher eben gefragt haben, ein Laie, ein manchmal auch, ich habe auch schon ein Glaubenszeugnis gegeben als Priester. Also jeder ist da mal, darf da mal, den wir natürlich vorher fragen und aussuchen, darf da mal ein Zeugnis geben. Und danach ist Anbetung mit sehr ruhiger Musik, auch Stille. Leute können wie bei Night Fever eine Kerze nach vorne bringen zum Altar, sozusagen sich ganz persönlich Jesus noch mal mehr nähern, dem Leib Christi, der in der Eucharistie ausgesetzt ist. Parallel ist immer auch Beichtgelegenheit bzw. Gelegenheit zu Gesprächen mit den Priestern. Und es ist toll, dass wir da praktisch normalerweise mit zwei Priestern ununterbrochen zu tun haben bei der Beichtgelegenheit. Und meistens, ich sage dann immer nach dem Schlusssegen, der so 9:45 erfolgt, wer noch beichten will, kann noch weiter beichten. Und dann kommen auch noch welche bis in die Nacht hinein. Wir haben dann auch sowieso Nachtanbetung immer im Anschluss. Die geht dann die ganze Nacht durch bis Samstag 16 Uhr. Da sind dann, wird dann in Stille gebetet und einzelne Personen haben dann die Gebetszeiten stundenweise übernommen. Und das Ganze ist immer am ersten Freitag im Monat.
Wie wirkt denn Ihrer Meinung nach ein Lobpreis gegenüber einem traditionellen Gebetstreffen in der Gemeinde? Hat er eine besondere Funktion, Menschen zu öffnen durch die Musik, durch das freie Beten? Was haben Sie an Erfahrungen gemacht?
Also ich könnte mal eine extreme Erfahrung schildern, wobei das jetzt nicht heißen soll, dass es immer so ist. Aber ich bin einmal zu spät gekommen, weil ich vorher noch Messe hatte und aufgehalten worden bin. Da hatte jemand anders die Begrüßung dann gemacht und ich kam durch die Sakristei rein, also vorne, habe mich dann in die erste Reihe gesetzt und neben mir saßen schon einige und neben mir saß eine Frau, die ich auch nicht kannte und die hat die ganze Zeit nur geweint, ne? Und die war auch zum allerersten Mal da, also bei dem Lobpreis, schon ganz am Anfang. Und dann habe ich, dachte ich, boah, das ist ja bestimmt jetzt peinlich, jetzt sitzt der Pastor neben ihr. Und dann habe ich ihr gesagt, so geflüstert, das ist gut, das ist total in Ordnung. Also so, obwohl wir uns ja nicht kannten, habe ich ihr so quasi Mut gemacht, dass sie da jetzt nicht denken soll, dass das irgendwas Schlechtes wäre. Aber ich habe das schon öfter gehört, dass Leute sagen, wir sind da irgendwie berührt oder das berührt uns irgendwie mehr. Da kann man nicht sich hinter eine Säule verstecken und sagen, ich gehe jetzt zum Gottesdienst, aber ich möchte in Ruhe gelassen werden. Also irgendwie, wenn man da hingeht, durch die Lieder, durch die Art, wie das ist, wird man emotional auch mitgenommen. Aber wenn ich jetzt Leute reden höre von früher mit so einem tollen Hochamt, auch mit lateinischen Gesängen und so, ne, die sagen aber dasselbe, ne, da ging einem richtig das Herz auf, ne, oder andere Leute, die erzählen von Keveler Wallfahrt und sagen, wir haben da vor der Gnadenkapelle, großer Gott, wir loben dich gesungen. Da weiß ich sogar von einem Beispiel aus hier, aus unserer Gemeinde, das war aber in den 30er Jahren, die war taubstumm und die konnte dann wieder reden, nachdem sie vor der Gnadenkapelle bei der Keveler Wallfahrt das großer Gott, wir loben dich gesungen wurde. Also das heißt, Gottesdienste, die berühren, die hat es immer schon gegeben und soll es auch immer geben. Und das ist eben jetzt eine Form, wie man eben auch sich bemüht, dass alle, die teilnehmen an dem Gottesdienst, ja, es ein bisschen leichter haben, ihre Herzen für Gott zu öffnen und dass Gott auch mehr noch in der Tiefe des Herzens auch wirken kann.
Wenn ich Ihren Ausführungen folge, so geht es Ihnen um eine Lebendigkeit des Glaubens im Rahmen Ihrer Pastoral, in deren Mittelpunkt eine Christusbeziehung steht. Sehe ich das richtig und was bedeutet es für Sie, lebendiger Glaube, Christusbeziehung?
Ja, ich würde das auch so sagen und ich hoffe auch, dass das bei allen Christen so ist beziehungsweise so wächst oder ich möchte dazu beitragen. Viel hat natürlich mit dem Gebet zu tun. Also wenn ich zum Beispiel mich erinnere, ist schon länger her, ich habe ja eigentlich immer, wenn man eine Sitzung oder eine Besprechung hat, dann versuche ich, dass man mit einem Gebet beginnt. Und ich weiß noch im Kindergartenteam, wenn wir dann eine Besprechung hatten und dann sagten schon die Erzieherinnen oder die Leiterin, Herr Pastor, können Sie wieder mit dem Gebet anfangen? Das ist immer so schön. Ne? Also, dass man merkt, so dieses freie Beten, das öffnet doch die Herzen. Also ich bete auch andere Gebete wie Vater Unser oder Gegrüßet seist du Maria. Aber in der Gemeinschaft so ein freies Gebet zu beten, was den Geist oder die Situation, was jetzt gerade dran ist, aufgreift und nochmal ins Wort bringt und nochmal vor Gott trägt, das glaube ich, das ist schon eine starke Möglichkeit, eine starke Art und Weise, in eine lebendige Beziehung mit Jesus hineinzukommen. Und ja, man spricht ja mit ihm wie mit einem Freund. Eine lustige Sache kann ich noch erzählen, das ist aber auch schon lange her, dass schon mal Leute zu mir gesagt haben, Herr Pastor, ich kann ja eigentlich gar nicht beten, ich rede immer nur so mit Gott. Und dann dachte ich, ja, aber das ist doch Beten. Ne? Aber da war eben so ein Bild von Beten, man müsste nur vorgefertigte Gebete beten und das freie Gespräch mit Gott wäre, also heute glaube ich, dass das nicht mehr so viele Leute so sehen, aber es gab eben früher Leute, die dachten, Beten ist nur vorgefertigte Gebete. Und für mich ist eben dieses freie Beten auch in der Gruppe, in der Gemeinschaft sehr wichtig. Und ja, ich hoffe doch, dass immer mehr Menschen auch so diese persönliche Beziehung zu Jesus finden.
Im Rahmen der persönlichen Beziehung zu Jesus Christus, welche Rolle spielt da auch ein hörendes Gebet, das Hinhören auf ihn, die Meditation des Wortes Gottes und die Aufnahme all dessen in das eigene Herz, was Reich Gottes ja bewirken will?
Ja, Sie haben es jetzt in der Frage ja auch schon vorweggenommen. Das ist natürlich genauso wichtig. Die Stille, das Hören. Ich schreibe ja jeden Morgen den Tagesimpuls. Den kann man auf der Internetseite www.tagesimpuls.org lesen. Da hat man jeden Tag zum Tagesevangelium so einen Gedanken, eine Betrachtung und dann zum Schluss noch ein Gebet. Also weil ich auch gemerkt habe, dass viele Leute sagen, ja, ich lese die Bibel, aber ich verstehe das dann auch nicht so richtig, dass man da wirklich auch Hilfen braucht, um die Bibel besser zu verstehen. Und das ist ja das hörende Gebet. Allerdings spricht Gott ja auch durch das Gewissen. Man kann auch einfach fragen, Jesus, was möchtest du denn, was ich jetzt tue? Und dann in sich hineinhören. Und wir haben ja auch hier das Magdalena-Gebet gegründet. Das ist auch ein hörendes Gebet. Da ist der Betende wird von zwei Personen begleitet, die ihn sozusagen so ein bisschen anleiten. Aber da geht es im Wesentlichen auch um das hörende Gebet. Also für die, die das kennen, das ist eine Idee, die wir in der Freikirche kennengelernt haben, die ich in der Freikirche kennengelernt habe. Da heißt das Sozo. Und wir haben auf der Grundlage dieser Idee haben wir hier das Magdalena-Gebet entwickelt. Das ist aber auch nur hier bei uns in der Gemeinde. Das gibt's sonst in Deutschland noch nicht. Ich weiß auch nicht, ob das sich noch mal mehr verbreitet. Das Sozo jedenfalls, was da das Vorbild war, das hat sich in Deutschland in verschiedensten Freikirchen schon sehr verbreitet.
Kann man die Gegenwart Gottes erlebbar machen? Geht so etwas? Wie sollte man sich diesem Prozess öffnen?
Also ich persönlich meine, dass Gottesdienste dazu da sind, aber alle Gottesdienste, die Gegenwart Gottes. Also wenn ich ein Kreuz malen würde und dann hätte ich die vertikale Dimension, Beziehung von Mensch zu Gott und Gott zu Mensch, das ist doch das, was jeder in jedem Gottesdienst gerne erlebt. Und wenn ich dann eine Horizontale dazu male, das ist eben miteinander, dass die Gemeinschaft auch miteinander zu erleben. Und ich würde dann noch einen Kreis darum malen, der mit einem Pfeil nach außen führt, dass man im Gottesdienst auch ausgerüstet wird und gestärkt wird, um dann auch die Welt zu verändern. Also das ist praktisch, also christlich zu verändern. Das ist so praktisch meine Vision. Und ich denke schon, dass ein Gottesdienst dazu beiträgt, dass man diese Gegenwart Gottes erfährt. Die charismatische Erneuerung hat ja jetzt noch die Charismen, also zum Beispiel Heilungsgebet oder auch das Sprachengebet oder auch prophetisches Gebet oder prophetisches Reden. Da erfährt man natürlich noch mal stärker so das Eingreifen des Himmels. Also wenn zum Beispiel jemand im Gebet eine Heilung erfährt oder in einem Gottesdienst, dann, ja, dann weiß man, da ein junger Mann, der ist auch getauft worden, der hatte immer so eine Wunde am Fuß und das ging nicht zu. Und die Ärzte, das Letzte, was sie ihm gesagt haben, sei, ja, er sollte öfter Sandalen tragen oder barfuß laufen. Der war ganz verzweifelt. Und wir haben hier eine, am ersten Sonntag im Monat machen wir so einen eucharistischen Segen. Dann kann jeder Einzelne nach vorne kommen und wir machen Heilungsgebet. Ein klein bisschen so wie in Medjugorje auch dieses Heilungsgebet. Ja, und danach ging das zu und war der nach vier Wochen hat das und dann sagte der nachher auch, boah, jetzt glaube ich doch, dass es da was gibt. Ne? Also das heißt, wenn man dann mal so richtig selber eine Heilung erlebt hat, ja, da ist doch klar, dass das den Glauben stärkt und das ist schon eine starke Berührung. Also so gesehen, wenn man jetzt noch Charismen im Gottesdienst erlebt, ist das nochmal stärker. Ne? Aber ich denke auch, nicht charismatisch oder nicht jetzt, also so normale Gottesdienste. Ich hoffe da immer drauf oder ich bete da immer für oder jetzt auch die Sonntagsmesse, die ganz reguläre Sonntagsmesse oder die Kinderfamilienmesse. Ne? Also das ist doch der Sinn der Sache, dass man von Gott berührt wird. Und ich meine auch, dass das auch immer passiert. Dass da, früher habe ich das anders gesehen. Früher dachte ich, für die Leute ist die Messe mehr so eine Pflicht. Und dann lernte man in der Erstkommunionvorbereitung, das wäre ein Fest. Und dann weiß ich noch, dann habe ich die Kinder mal gefragt, kommt ihr denn gerne zum Gottesdienst? Dann sagten die, ja! Und ich konnte mir das gar nicht vorstellen, dass die Kinder, weil so von den Erwachsenen habe ich eher so gedacht, das ist eine Pflicht, das erinnert gar nicht so an ein Fest. Und die gucken auf die Uhr, wie lange das dauert. Ne? Aber die Kinder, für die war das ein Fest. Und jetzt bin ich ja schon so lange Priester, für mich ist es jetzt auch immer ein Fest und ich meine für die Gemeindemitglieder auch. Also die Anzahl derer, die so auf die Uhr gucken oder die da so, wo man, das darf man ja auch keinem unterstellen, aber angenommen es gäbe da jemanden, der sagt, oh, wie lange dauert das hier? Ich finde, das gibt's auch gar nicht mehr oder nur noch ganz, ganz selten. Also mein Gefühl ist, die heute zur Kirche gehen, egal in was für eine Art von Gottesdienst, die gehen gerne, die freuen sich und die werden auch von Gott berührt. Also ist echt meine Meinung.
Herr Pastor Bohn, Sie sind ein Priester, der einen besonderen Bezug zu Leben im Geist-Seminaren hat und sie auch immer wieder hält. Was ist ein Leben im Geist-Seminar und für wen wird es angeboten?
Ja, das kommt aus der charismatischen Erneuerung. Also die in der Pfingstbewegung außerhalb der katholischen Kirche wurde schon viele, viele Jahre seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts eine ganz besondere Geisterfahrung gemacht, eine ganz besondere Christusnähe, eben auch Charismen, wie ich eben geschildert habe. Und dann seit 68 ist das in der katholischen Kirche auch immer mehr. Und ganz in der Anfangszeit, da haben die gesagt, ja, möchtest du auch die Geisterfahrung machen? Komm, ich leg dir die Hände auf, ich bete für dich. Und dann haben auch viele Menschen so eine besondere Geisterfahrung gemacht. Wenn sich einer da nichts drunter vorstellen kann, könnte man das so sagen, wie wenn man bis jetzt immer Schwarz-Weiß-Fernsehen gesehen hat und jetzt kriegt man es auf einmal in Farbe. Man denkt, boah, das ist ja alles lebendig geworden. Also eine Ordensschwester, die so um die 60 war, hat mal am Ende eines Lebens im Geistseminars gesagt, boah, jetzt verstehe ich meine Ordensberufung erst richtig. Ne, jetzt habe ich das erst richtig verstanden. Also man lebt denselben Glauben, aber man versteht alles viel besser. Man ist wie eine Erleuchtung. Ne? Also, und das ist eine ganz besondere Gnade. Das ist nichts, was man lernen kann, sondern das ist eine Gnade, die der Heilige Geist einfach in den letzten Jahren, Jahrzehnten in der Kirche schenkt. Und der Papst hat uns, wir hatten mal Exerzitien mit Priestern im Lateran und dann kam der Papst und sagt, er gibt diese Erfahrung der Geisttaufe weiter. Und das ist für mich jetzt echt ein Ansporn. Der Papst hat uns beauftragt, da waren über 1000 Priester und Bischöfe. Wir sollen also die Erfahrung dieser Geisttaufe weitergeben. Aber damals in den Anfang der 70er Jahre haben die Bischöfe, ich glaube, das war in Amerika, die haben gesagt, einfach so Hände auflegen und beten, das muss ein bisschen geregelt gemacht werden, macht doch Seminare. Die Leute sollen auch was lernen. Es ist also nicht nur die Erfahrung des Geistes, sondern auch nochmal so wie so ein ganz kleiner theologischer Grundkurs. Viele kennen ja auch die Alpha-Kurse, das ist ja auch so ähnlich. Also man hat 7 Abende, wo man dann über die wichtigsten Glaubensthemen eben was lernt. Gott Vater, Sohn, Erlösung, Heiliger Geist, Gaben des Geistes und so weiter. Und am 5. Abend ist dann Einladung zur Lebensübergabe und Gebet um Ausgießung des Heiligen Geistes. Also so wird praktisch in den Leben im Geistseminaren diese Geisttaufe vermittelt in einer etwas organisierten Form. Wobei ich auch schon mal, ich erinnere mich genau an ein langes Gespräch, was ich mit einem jungen Mann hatte, das war in München draußen. Es war ein Sommerabend, wir haben bestimmt bis 11, 12 Uhr gesessen draußen und dann hat er am Abend gefragt, kannst du mir nicht die Hände auflegen, kannst du nicht für mich beten, dass ich den Heiligen Geist bekomme, und wollte unbedingt diese Geisttaufe erleben. Er kannte das noch nicht. Dann dachte ich, ja, okay, hier draußen nachts um 12 auf der Straße. Und dann haben wir zusammen gebetet und danach war jetzt auch nichts ganz Besonderes passiert. Aber ein paar Tage später hat er mir einen begeisterten Brief oder E-Mail, keine Ahnung, also hat sich jedenfalls bei mir gemeldet und gesagt, was das für eine starke Auswirkung bei ihm jetzt hatte. Der hat dann auch die Geisttaufe erleben dürfen. Also man kann das, man muss jetzt kein Leben im Geistseminar gemacht haben, aber es ist eine gute Form, um diese Geisttaufe weiter zu vermitteln.
In den Freikirchen werden Christen ja oft zu dieser Lebensübergabe hingeführt. Gibt es so etwas in der katholischen Kirche auch und was bewirkt sie?
Vielleicht gibt es das bei uns noch zu wenig. Wie gesagt, im Leben im Geistseminar machen wir das. Wir hatten jetzt das Bistumstreffen der charismatischen Erneuerung für das Bistum Aachen hier bei uns in Süsterseel und da habe ich dann, weil ich auch wusste, dass einige Leute mich gefragt haben, ob sie in der Messe, in der Abschlussmesse eine Lebensübergabe machen könnten, da dachte ich, ja, ist eine gute Idee. Dann habe ich nach der Predigt aufgefordert, wer eine Lebensübergabe gerne machen möchte. Da kam auch eine ganze Reihe nach vorne. Und dann habe ich mit denen das Hingabegebet von Nikolaus von der Flüe gesprochen, im Gotteslob Nummer 9, Abschnitt 5, glaube ich. Ne? Weil das ist ja auch eine Lebensübergabe. Ich habe dann aber noch was erklärt dazu. Und zwar, eigentlich haben wir ja die Lebensübergabe in jeder Messe. Also die Evangelischen oder die Freikirchen, die rufen die Leute nach vorne. Wer jetzt das und das versprechen möchte, der bekommt, möchte, soll nach vorne kommen. Und wir rufen die Leute ja nach vorne zur Kommunion. Und wenn ich die Kommunion empfange, das ist ja die Erneuerung des Bundes zwischen Gott und mir. Das heißt, er schenkt sich mir ganz und ich schenke mich ihm ganz. Wenn wir das so begreifen würden, und deswegen müsste man ja auch vorher beichten, also um auch vorbereitet zu sein. Wenn wir das so, dann bräuchten wir keinen extra Ruf, dann hätten, würden ja alle Katholiken bei jeder Messe eine Lebensübergabe machen. Aber weil das eben noch nicht so im Bewusstsein ist oder nicht mehr, ist es schon gut, wenn man auch darüber hinaus Räume und Orte schafft, wo man so eine Lebensübergabe machen kann. Und ich selber bin da auch noch so am Überlegen, ob man, also jetzt sagen, ich weiß es nicht, es ist, ich sag das mal so ins Blaue, sagen würde, alle 4 Wochen in einer Messe gibt's die Möglichkeit zur Lebensübergabe oder wie wir da uns vorarbeiten. Aber das Thema, ich bin jetzt schon mal froh, dass das Thema wenigstens bei vielen Katholiken angekommen ist. Also früher klang das so ganz komisch, fremdartig, heute kriegt man durchaus eine Antwort und dann sagt einer, ja stimmt, eine Lebensübergabe habe ich eigentlich ja noch nie gemacht. Ich hatte sogar schon mal ein 8- oder 9-jähriges Kind, was ein voriges Jahr zur Kommunion gegangen war, und da sagte ein Junge, der sagte, Herr Pastor, gut, dass Sie das gepredigt haben. Ich habe auch noch nie eine Lebensübergabe. Ich möchte Jesus mein Leben übergeben. Das fand ich großartig. Ne? Also, dass man wenigstens so darüber spricht, dass das eine Realität ist, dass das dazugehört. Wenn man Christ ist, man ist nicht nur als Kind getauft, sondern irgendwann macht man auch seine Lebensübergabe, um eben dann damit Gott zu versprechen, dass man wirklich auch ihm gehören will.
Neuer Wein muss in neue Schläuche, sagt Jesus. Brauchen wir diese neuen Zugänge, diesen neuen Wein auch für die Pastoral von morgen?
Ja, ich denke schon. Obwohl ich, wie gesagt, hier in der Situation bin, dass eben so viel von den traditionellen Formen auch sehr wertvoll sind und segensreich sind. Und wenn das alles nicht mehr wäre, dann würde ja nicht automatisch mehr Neues schon sein, sondern dann würde erstmal mehr Ungutes, ich sag immer, dann hätten wir mehr Dämonen, die ihr Unwesen treiben, wenn wir die ganzen Messen und die ganzen traditionellen Gebete nicht mehr feiern würden. Aber trotzdem sind wir ja ganz fleißig dabei, die neuen Formen zu entwickeln. Und ich denke zum Beispiel auch an Alpha-Kurse. Wir haben uns jetzt im GDG-Rat, klingt so technisch, also der praktisch, was früher der Pfarrgemeinderat war, mit den Alpha-Kursen beschäftigt. Und also wir sind auch tatsächlich ständig auf der Suche. Ne? Oder wir haben jetzt ein ganz, ganz niederschwellige Idee gehabt. Wir haben gedacht, wir machen mal einen zusätzlichen Elternabend bei der Erstkommunionvorbereitung und dann mit dem Titel, was ich immer schon mal fragen wollte. Ich weiß jetzt nicht, was da für Fragen kommen, wenn da jetzt nur kommt, warum dürfen die Kinder nicht oben am Altar sitzen oder warum ist das mit dem Kleid so oder so, ne? Oder ob dann auch wirklich Glaubensfragen kommen. Und dann hatten wir die Idee, dann die Eltern, die dann vielleicht in ein gutes Gespräch gekommen sind, einzuladen nochmal zu einem Bibelgespräch oder vielleicht später, wenn das mal soweit ist, dass wir mal einen Alpha-Kurs haben. Also mit anderen Worten, wir sind praktisch ständig dabei zu gucken, was könnte man machen, um die, die das, was wir bisher machen, nicht so interessiert oder anspricht. Was könnten wir für die noch machen? Also so gesehen ist das für mich völlig klar, neuer Wein muss in neue Schläuche, wobei, ich meine, ich bin ja ein lebendiges Beispiel dafür, wenn man dann einmal diesen neuen Wein gekostet hat, dann bringt man den auch in die alten Schläuche mit rein oder dann inspiriert man auch das Ganze, ne? Weil, also ich glaube aber, dass die neuen Schläuche kommen und dass wir einfach so, wie wir jetzt unterwegs sind, weitermachen müssen. Aber es können ja auch nur die Leute neue Formen praktizieren, die auch ihrem Herzen diese Erneuerung schon gefunden haben. Man kann jetzt auch nicht das jemandem überstülpen, der das jetzt noch gar nicht kennengelernt hat. Also so gesehen sehe ich, dass beides im Moment seine Existenzberechtigung hat und ich wünsche mir, dass möglichst viel enge, gute Zusammenarbeit zwischen traditionellen und neuen Formen gibt. Also dass man das nicht gegeneinander sieht, sondern in einem Miteinander.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören die beliebte Sendereihe Pfarrei der Woche, heute aus der Gemeinschaft der Gemeinden St. Servatius im Selfkant. Mein Gesprächspartner ist Herr Pastor Roland Bohnen. Lieber Herr Pastor Bohnen, die Hörerinnen und Hörer interessieren sich ganz besonders dafür, wie unsere Gastgeber den Weg ins Priesterseminar gefunden haben. Wie war das bei Ihnen? Wie und wann hat Gott Sie angesprochen?
Ja, als Jugendlicher war ich erstmal nicht Messdiener geworden, habe auch nicht wirklich sehr intensiv an diesen Dingen wie Kommunionvorbereitung oder Firmenvorbereitung innerlich teilgenommen. Und dann hatten wir später mal, als ich schon so 16, 17 war, eine Jugendgruppe mit dem damaligen Kaplan. Und das fand ich dann faszinierend, so wie so diese Idee mit den Jugendlichen, das Gemeinschaftliche. Und ich weiß noch, dass ich mal die Idee hatte, Mensch, das wäre auch ein schöner Beruf, so Kaplan zu sein. Aber dann war sofort klar mit dem Zölibat, also kommt ja nun überhaupt nicht in Frage für mich. Ne? Also ich war da so, wie jeder normale Jugendliche auch ist. Ne? Also das konnte ich mir so gar nicht vorstellen und war auch immer auf der Suche nach einer Freundin. Und dann war ich ganz, ganz glücklich. Dann hatte ich auch mal eine Freundin und die anderen hatten auch alle eine Freundin. Und da wollte man ja auch da nicht zurückstehen. Ne? Und ja, aber jedenfalls das Besondere war dann, also eine wirklich neue religiöse Ansprache habe ich durch einen Besuch in Tessé mal gefunden. Das hat mich irgendwie bewegt, aber das war auch noch nicht so, dass mir das so klar geworden ist. Es war wie so ein Angerührtwerden, aber ich konnte auch nicht so viel damit anfangen. Und dann war ich in den USA, in New York. Und da bin ich einer Straßenevangelisation begegnet von Nicht-Katholiken, das war, man könnte auch sagen, das war eine Jugendsekte, ne, war es also wirklich. Ne, und die haben von Jesus und von der Lebensübergabe und dass man ein entschiedener Christ sein müsste. Und mich hat das schon so angesprochen, was die gesagt haben. Und ich weiß noch, ich habe lange mit denen diskutiert, ich wäre auch Christ. Und die haben mir immer versucht klarzumachen, dass ich noch kein richtiger Christ wäre. Und irgendwie habe ich im Laufe des Gesprächs verstanden, dass die etwas wohl meinten, was ich noch nicht kannte. Und das hat meine Neugierde geweckt. Einfach so, mit 20 Jahren ist man ja neugierig, man möchte die Welt kennenlernen. Ich denke, ja, wenn es was gibt, was toll ist, was ich noch nicht kenne, dann will ich das kennenlernen. Ja, und dann haben die gesagt, dann müssen wir zusammen beten. Und ich sollte einfach nachbeten. Ich vermute mal, ich kann mich nicht erinnern, was wir da gebetet haben, aber ich vermute mal, dass es eine Lebensübergabe war. Aber in meinem Herzen habe ich das verstanden. Also in meinem Herzen wusste ich, du lebst überhaupt nicht als Christ. Das habe ich im Laufe des Gesprächs mit denen verstanden. Ich habe so hatte das Gefühl, du hast diese ganzen Gebote Gottes überhaupt nicht ernst genommen. Du machst, was du willst. Ne? Und dann hatte ich mich entschieden, ich probiere das mal ein paar Tage aus, als Christ zu leben. Also ich lebe einfach mal für eine Woche als Christ und versuche das mal alles so zu machen, wie man das machen muss. Und mich kennt ja hier keiner. Also ich war wirklich ganz alleine, mich kannte keiner. Und ich weiß noch, wie ich mir dachte, wenn das nichts ist, muss das ja zu Hause keinem erzählen. Ich habe nach diesem Gebet auch jetzt, die fragten dann, und, was fühlst du? Fühlst du dich jetzt anders? Und da habe ich aber auch nicht so direkt unmittelbar was gespürt. Und die sagten dann zu mir, ja, das ist nicht schlimm, das kann auch noch später kommen. Und es ist bei mir wirklich über Nacht gekommen. Also es war so überwältigend, dass man auch keine Worte hat, das zu beschreiben. Ich wusste einfach, dass es Gott gibt. Ich wusste, dass alles weiß, was in der Bibel steht. Ich war einfach felsenfest von diesem Glauben von Jesus, von Gott überzeugt. Und ich weiß noch, wie mir am ersten Tag danach, ich weiß nicht, ob ich eine Nonne oder einen Priester gesehen hatte. Das war für mich also Nonnen oder sowas, Schwestern. Das war überhaupt nicht in meinem Horizont so. Aber ich weiß noch, wie mir der Gedanke in den Kopf schoss. Jetzt verstehe ich, warum man alles aufgeben kann, warum man Zölibat leben kann. Wenn Gott so groß ist, wenn Gott einen so erfüllt, wie ich das jetzt im Moment erlebe, da kann man wirklich alles hinten anstellen und das braucht man alles auch nicht. Und dann weiß ich noch, dass ich auch den Gedanken hatte, in diesem ersten Tag schon, sollte Gott mich mal zum Priester berufen in der Zukunft. Ich werde auf jeden Fall nicht übers Zölibat meckern, weil ich auch damals schon hin und wieder mal Priester kennengelernt hatte, die da so negativ drüber gesprochen haben. Und da habe ich mir das so vorgenommen. Also wenn du mal Priester werden solltest, Zölibat ist überhaupt kein Problem. Wenn Gott so alles erfüllt, mein ganzes Dasein, meine gesamte Existenz. Und was noch so charakteristisch war für diese ersten Tage, ist auch gut, dass ich mich da immer dran zurückerinnere, dieses völlige, klare Bewusstsein der Vorsehung Gottes. Also, dass Gott jeden meiner Schritte gelenkt hat, dass auch, dass ich jetzt hier in Amerika bin, dass das alles so passieren musste, das war so klar, das war einfach klar. Da konnte ich auch nicht dran zweifeln. Also und ehrlich gesagt hat mich diese Erfahrung auch nie verlassen. Also ich kann, seit ich 20 bin, seit ich das erlebt habe, nicht mehr an der Existenz Gottes zweifeln. Ich kann es einfach nicht. Ich kann mal sauer sein über irgendwas, was passiert oder so, ne? Oder kann vieles nicht verstehen vielleicht, aber dass Gott nicht gut wäre oder dass also Gottes Liebe oder dass Gott mit mir geht oder dass es Gott gibt, das kann ich nicht mehr anzweifeln seitdem. Und dann hat es noch ein bisschen gedauert. Ich bin dann so erstmal als Christ gefestigt in meiner Berufung. Das finde ich auch ganz wichtig. Ich wollte als Christ leben und Jesus nachfolgen. Und das hat erstmal nichts mit Priester zu tun. Das hat erstmal was zu tun mit Christsein. Und welchen Weg man dann später nochmal einschlägt, das steht dann auf einem anderen Blatt. Und dann kam das so ein Jahr später, dass ich dann mit dem Gedanken, was ist jetzt meine konkrete Berufung? Und dann kam dann auch das Priestersein. Es war praktisch im Krankenhaus entstanden. Ich hatte vorher schon Zivildienst gemacht, habe jetzt nach der Amerika-Zeit wieder im Krankenhaus gearbeitet. und habe dann gemerkt, dass ich eigentlich lieber mit den Leuten über Gott rede, als diese Pflegetätigkeiten zu tun. Ich hatte mich immer aufgehalten bei der Pflege, weil ich mit den Leuten wieder im Gespräch war und die anderen Schwestern riefen nach mir, wo ich denn bleibe. Und ich war wieder über Gott im Gespräch. Ich konnte in diesen ersten Wochen und Monaten konnte ich über nichts anderes reden. Also ich kam immer wieder auf das Thema Gott und Glauben und Jesus, weil ich einfach so erfüllt und so begeistert davon war. Und dann war es dann ja auch passend, dann auch Priester zu werden.
Herr Pastor Bohnen, was fasziniert Sie an diesem Beruf besonders? Was ist Ihnen besonders wichtig geworden?
Ja, einmal im Laufe der Jahre war es viel die Jugendarbeit, obwohl da auch eine sehr große Enttäuschung dann mitgespielt hat, dass das Live-Teen-Programm, was wir hier für viele Jahre hatten, nicht so angesprochen hat, angenommen wurde, wie ich es mir erhofft hatte. Und trotzdem ist das mit der Jugendarbeit in meinem Herzen, auch wenn ich jetzt heute hier nicht ganz konkret außer der Messdienerarbeit sagen kann, dass wir hier jetzt, was wir da jetzt machen. Aber das hat es ja auch in der Kirchengeschichte, in Heiligenbiografien so gegeben, dass Gott jemandem was ans Herz gelegt hat, auch wenn das gar nicht realisiert wurde, wie zum Beispiel bei Charles de Foucault oder so. Und dass es dann irgendwann später dann durchkommt, weil Gott eben da seine Wege hat. Also von daher versuche ich einfach da ganz fest dran zu glauben, dass wenn Gott mir das ans Herz legt, dass das dann auch schon seinen Sinn hat. Was ich auch unglaublich schön finde, ist immer mit Kindern. Kindergartenbesuche mache ich regelmäßig, Schulbesuche versuche ich regelmäßig, so gut es geht. Aber sobald ich mit Kindern zusammen bin und auch mit Jugendlichen, dann bin ich so in meinem Element. Ne? Auch mit Kindern in der Kinderfamilienmesse. Aber zu sagen, dass ich jetzt eins besonders gerne mache, wäre auch falsch, weil die anderen Dinge auch sehr schön sind. Ne? Die Begegnungen mit den Menschen, also ich und auch die normalen Messen oder so. Ich kann jetzt nicht sagen, ich mache das eine so super gerne oder mit den Flüchtlingen. Wir machen so viel mit Flüchtlingen. Wir hatten noch mehrere Flüchtlinge auf die Taufe vorbereitet. Das finde ich auch so schön. Ne? Also wahrscheinlich ist es so, egal, wo ich hingehe, also auch wenn es jetzt noch neue Bereiche gibt, wo ich jetzt noch gar nicht drin bin, zum Beispiel, wir haben auch Behindertenwohnstädte, da geht jetzt die Gemeindereferentin hin. Wenn ich da jetzt hingehen würde, würde ich ja auch sagen, ja, großartig. Also mir macht das eigentlich immer Freude, wobei ich glaube, dass der Grund ist, weil diese Verbundenheit mit Gott, weil ich mit Gott stark verbunden bin und dadurch schenkt mir Gott, egal was ich zu tun habe, in den Dingen auch immer so eine große Freude. Das muss ich wirklich sagen. Es wäre falsch, wenn ich es anders sagen würde. Mir machen die Dinge immer Freude. Das Einzige, was natürlich jetzt schwierig ist, ist, man kann eben nicht alles. Also diese Freude ist sozusagen auch gefährlich, wenn man dann zu viel machen will. Und dann fängt man an, auch Leute zu enttäuschen, weil man eben alles will und es dann nicht schafft. Und ich glaube, die größten Schwierigkeiten oder Probleme, die ich habe, die entstehen auch dadurch, dass ich dann eben nicht allem so gerecht werde. Das ist dann eben schade, ne? Dass man da nicht immer so, man kann nicht immer Ja sagen, man muss auch mal Nein sagen und dann sind auch schon mal welche enttäuscht.
Herr Pastor Bohnen, was würden Sie denn einem jungen Menschen sagen, der spürt, dass in seinem Herzen auch so eine Sehnsucht nach einem geistlichen Beruf oder nach einer Berufung tickt, vorhanden ist?
Ich denke, was ganz, ganz, ganz wichtig ist, ist, dass man Begegnungen hat, also Kontakt sucht zu Menschen, die auch geistlich mit Jesus wirklich gut unterwegs sind. Also auch vielleicht mal ins Pfarrhaus mitwohnen, mit einem anderen Priester zusammen und dann auch mit dem zusammen überlegen, wo man eventuell studieren kann oder wie man den Weg gehen kann der Vorbereitung und der Ausbildung oder auch der Prüfung. Ich denke, das muss man auch spüren. Ich glaube, das ist in Jesus Sirach 2, mein Sohn. Ach nee, ja doch, dass man jemandem, der Weisheit hat, die Türschwelle einlaufen soll. Also ich kann mich nicht auf den Vers erinnern, aber in Jesus Sirach 2 ist das. Also praktisch, man muss die Leute aufsuchen, wo man auch spürt, die können mir was geben. Also da spüre ich, die haben auch diese Wellenlänge, wo man vielleicht auch eine gewisse Ähnlichkeit auch in der Berufung spürt. Es ist eben so, dass in der Kirche als Ganzes ist eben alles sehr unterschiedlich. Und ich habe auch schon leider gehört, dass Leute auf dem Weg waren und dann aber nicht mehr weitergegangen sind. Und ich kann mich nicht davon freisprechen, zu vermuten, dass da auch vielleicht eine negative Beeinflussung, die dann in der Ausbildung stattgefunden hat, auch eine Rolle gespielt hat. Und deswegen bin ich immer, ja, man muss wirklich sehr, sehr gut gucken, wo man gut studieren kann und wo man sich gut vorbereiten kann.
Herr Pastor Bohnen, zum Abschluss, welche geistliche Erfahrung ist Ihnen besonders wichtig geworden? Was möchten Sie unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben?
Ja, so spontan. Also ich hatte jetzt, das Evangelium nochmal von Maria und Martha. Maria hat den besseren Teil erwählt. Also wenn ich jetzt meinen ganzen Glauben sozusagen auf einen Punkt bringen muss oder soll, dann würde ich schon sagen, so der Primat des Gebets. Ich erinnere mich auch an eine Situation, da habe ich überlegt, was machst du denn mit den Kindern in der Schule? War ich beim Grundschulbesuch und da war mir ganz klar, das Wichtigste ist das Gebet. Du musst mit den Kindern beten. Die Kinder müssen das Gebet lernen. Und dann haben wir so Betrachtungen gemacht, Jesus betrachtet, uns Jesus auch vor unserem inneren Auge vorgestellt und solche Dinge. Also das betrachtende Gebet war das. Ne? Aber was, wie auch immer, mit der Bibel, ich hatte schon eben vom Tagesimpuls gesprochen. Also ich würde sagen, wenn man jetzt Martha und Maria nochmal nimmt vom Evangelium, Maria hat den besseren Teil erwählt, der soll ihr nicht genommen werden. Oder was Jesus im Johannesevangelium vom Weinstock sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Also ohne diese Christusbeziehung ist das alles nichts wert. Und der Teufel versucht uns das immer wegzunehmen. Durch Stress, durch zu viele Aktivitäten, aber da ist, glaube ich, der Kernpunkt. Und ich glaube, da, das kann ich mir selber auch immer wieder predigen, das gilt für jeden, dass wir uns nicht von diesem Allerwichtigsten, von der Christusbeziehung, abbringen lassen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass Sie eingeschaltet haben zum Interview Pfarrei der Woche aus der Gemeinschaft der Gemeinden St. Servatius Selfkant. Ich danke Ihnen, lieber Herr Pastor Bohnen, für das informative Interview, mit dem Sie die Gemeinde, sich selbst und vieles mehr unseren Hörerinnen und Hörern vorgestellt und nahegebracht haben. Ich lade Sie ein, liebe Hörerinnen und Hörer, uns im Selfkant zu besuchen, an den Gottesdiensten der Übertragung der eucharistischen Anbetung, an dem XLT-Abend teilzunehmen. Wir würden uns freuen auf die Begegnung und möchte Sie jetzt bitten, Herr Pastor Bohnen, uns den Segen zu erteilen.
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Es segne und beschütze euch der dreifaltige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.